Detektor FM. Zurück zum Thema.
Einige osteuropäische EU-Staaten werden vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Für andere gilt aber eine umfassende sogenannte Opt-out-Möglichkeit. Sprich, einige EU-Mitgliedstaaten können sich erstmal grundsätzlich alle EU-Entscheidungen anschauen und dann entscheiden, ob sie mitziehen. Und genau diese Option haben beispielsweise Irland, Dänemark, Großbritannien bei der Frage der Flüchtlingsumverteilung in der EU genutzt und sich dann gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen entschieden. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn haben die gleiche Entscheidung getroffen, aber eben ohne Opt-out und werden nun verklagt. Über diese Unterschiede und wie Opt-out-Möglichkeiten auf EU-Ebene überhaupt funktionieren, darüber spreche ich mit Peter Müller. Er ist Journalist und Korrespondent für den Spiegel in Brüssel. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Grüße Sie, hallo.
Den osteuropäischen Staaten wird in der öffentlichen Debatte gern mangelnde Solidarität vorgeworfen bei dieser Entscheidung. Bei Dänemark zum Beispiel hört man nicht ganz so lautstark die Beschwerden. Ist das nicht ungerecht?
Es ist vielleicht ungerecht, aber es entspricht halt der Rechtslage, die in der EU, in der Innenpolitik und unter diesem Motto wird ja sozusagen auch die Flüchtlingsdebatte geführt, die eben in der Innenpolitik in der EU gilt. Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation einen entscheidenden Unterschied auch schon gesagt. Länder wie Dänemark haben eben gesagt, bei innenpolitischen Fragen wollen wir Souveränität nicht abgeben nach Brüssel. Das ist uns so wichtig, das wollen wir weiter im Nationalstaat bei uns regeln. Deswegen jetzt mal platt gesagt, müssen die bei der Flüchtlingsverteilung, wenn die EU sie beschließt, bei dieser sogenannten Relocation nicht mitmachen. Andere Länder, die diese sogenannte Opt-out-Möglichkeit nicht haben, eben schon.
Gibt es denn eine Möglichkeit, nachträglich noch Opt-out einzurichten oder haben zu wollen? Oder ist der Zug dann abgefahren?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich gehe aber davon aus, dass der Zug abgefahren ist. Diese Opt-out-Regeln kommen ja aus einer Zeit, als die EU sozusagen ihre Kompetenzen in diese zweite und dritte Säule, wie man das hier im EU-Sprech nennt, erweitert hat, also in den Bereich Inneres und Justiz zum Beispiel. Und da gab es eben viele Länder, das waren nicht nur die Briten, Sie haben es ja aufgezählt, die sich dabei unwohl fühlten, die sagten, naja, also beim Binnenmarkt und den vier Grundfreiheiten und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, da finden wir das gut, in Europa zusammenzuarbeiten, beim Thema innere Sicherheit, Innenpolitik im klassischen Sinne, Migrationsthemen, Zugang von Migranten, Asylsystem, wollen wir das weiter national entscheiden. Daher kommt das Opt-out zum Beispiel der Dänen oder der Briten, das sie beschrieben haben. Und deswegen in der Tat, das ist schon richtig, dass darauf hingewiesen wird, sind sie sozusagen von diesem Umverteilungsbeschluss vom Oktober 2015 nicht betroffen.
Nun ist es ja, wie Sie gesagt haben, etwas, was historisch gewachsen ist. Also logischerweise die Staaten, die früher auch schon drin waren in der EU, haben halt sich möglicherweise klug oder auch per Zufall diese Opt-out-Option gesichert, von der sie jetzt noch profitieren können. Hat das denn jetzt dazu geführt, dass es über das Thema Migration und Flüchtlingspolitik so eine Art Ost-West-Spaltung innerhalb der EU gibt von Menschen, die halt von Staaten, die Opt-out-Variante haben und Staaten, die sie nicht haben und das vielleicht
ich glaube,
ein bisschen
ehrlich gesagt nicht interessant ist, dass diese Opt-out-Debatte auf der EU-Ebene in Brüssel kaum eine Rolle spielt. Es ist ja tatsächlich so, dass die osteuropäischen Staaten, die nun ja auch von dem Europäischen Gerichtshof, von der Kommission verklagt werden, weil sie sich an den Umverteilungsbeschluss nicht halten, also zum Beispiel Ungarn oder Polen, dass sozusagen diese Staaten wegen mangelnder Solidarität und mangelnder Umsetzung des europäischen Rechts in der Kritik stehen. Diese Opt-out-Geschichte spielt in der Flüchtlingsdebatte kaum eine Rolle. Vielleicht ehrlich gesagt auch deswegen, weil man ja nicht sagen kann, dass zum Beispiel Großbritannien keine Flüchtlinge aufnimmt. Die machen das halt nicht im Rahmen dieses Umverteilungsbeschlusses, den die EU getroffen hat, sondern die nehmen zum Beispiel, soweit ich weiß, durchaus Flüchtlinge direkt aus türkischen Flüchtlingslagern auf, also syrische Flüchtlinge. Das ist halt ein anderer Weg, Solidarität zu zeigen. Und diese Solidarität haben halt Staaten, wie die eben erwähnten, die nun verklagt werden, missen lassen. Insofern ist es vielleicht auch nicht nur eine rein juristische Debatte, die wir da führen sollten.
Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist ja gefallen. Die Staaten ohne Opt-out müssen Flüchtlinge aufnehmen, weigern sich jetzt wiederum. Ist das jetzt einfach nur eine juristische Formalität, eine Spielerei und keiner hält sich dran? Also wie ernst ist denn, nützt es irgendwas, die Entscheidung und oder das Nicht-Opt-out haben?
Na, ehrlich gesagt sprechen Sie da einen sehr entscheidenden Punkt an. Wenn Sie geltendes europäisches Recht haben, wie diesen Beschluss aus dem Herbst 2015, Flüchtlinge in der EU umzuverteilen nach bestimmten Quoten, wenn Sie den Europäischen Gerichtshof haben, der das in einem Urteil sozusagen auch noch den Stempel aufdrückt, ja, dieses Gesetz, dieses europäische Recht ist richtig ordnungsgemäß zustande gekommen. Und wenn Sie dann immer noch Staaten haben, die sagen, nein, wir machen da nicht mit, dann rührt es natürlich schon an den Grundfesten dieser Gemeinschaft. Ja? Also die EU ist schon nicht nur auf dem Punkt gegründet, dass es allen wirtschaftlich möglichst besser gehen soll durch Zusammenarbeit, sondern durchaus auch auf rechtsstaatlichen Grundsätzen natürlich. Und wenn nun Urteile des EuGH nicht mehr beachtet werden, dann ist das schon eine sehr kritische Entwicklung.
Vor einigen Tagen, und das finde ich ganz interessant, in dieser Situation hat der EU-Ratspräsident Donald Tusk die verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen auch nochmal stark kritisiert. Das Bekannte daran ist ja, dass er sich in seiner aktuellen Rolle geäußert hat, aber eben doch auch klar aus polnischem Interesse heraus gegen diese Mehrheitsentscheidung und den Europäischen Gerichtshof. Ist das auch nochmal so ein Zeichen davon, dass man da so ein bisschen ein Problem hat zwischen Sagen und Tun?
Das ist sicher ein Zeichen dafür. Ich meine, was Tusk gemacht hat, ist, dass er ein Papier vorgelegt hat, bevor er dann sozusagen die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel getroffen hat, indem er so eine Art Bestandsaufnahme gemacht hat, wo stehen wir bei der Flüchtlingspolitik. Und da fand sich in der Tat der Satz, mehr oder weniger, der sagte, die verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen hat Europa gespalten und ist wenig effektiv. Diese Satz als Beobachtung ist völlig richtig. Natürlich, darüber reden wir jetzt ja auch in unserem Interview die ganze Zeit, natürlich hat dieser Beschluss Europa gespalten. Es gibt eben einige osteuropäische Länder, die da überhaupt nicht mitmachen wollen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ist er ineffektiv? Mein Gott, das kommt sozusagen auf die Sichtweise des Betrachters an. Es sind schon einige 10.000 Flüchtlinge nun aus Griechenland und Italien in andere Länder umverteilt worden. Ist es dann ineffektiv? Ich weiß es nicht. Kann man so und so sehen. War es aber natürlich auch, dass Tusks Satz extrem als Kritik, vor allem natürlich auch an der Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin gesehen wurde und entsprechend natürlich hier auch für Ärger und Streit und Debatten gesorgt hat, aber vielleicht braucht man das auch mal, um sozusagen in der Flüchtlingsfrage, in der Frage, wie gehen wir mit nächsten Migrationsströmen, die ja wiederkommen werden, um irgendwie weiterzukommen auf der europäischen Ebene.
Ist das eine formale Debatte oder wird es irgendwas ändern oder bleibt es dabei, dass die davon betroffen sind, sich aufregen, auch lautstark durchaus, aber eigentlich nichts machen können?
Naja, man kann schon was machen. Es ist ja auch seit dem ersten Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende 2015 auf europäischer Ebene schon viel passiert. Also man hat jetzt den Vertrag mit der Türkei zum Beispiel. Man versucht mit Libyen stärker zusammenzuarbeiten. Wenn es da mal eine funktionierende Regierung gäbe, könnte man sich was Ähnliches vorstellen, so einen ähnlichen Flüchtlingsdeal wie mit der Türkei. Man versucht die Außengrenzen besser zu schützen, Flüchtlinge bereits in ihren Herkunftsländern zu informieren und zu registrieren. Also es passiert schon was. Ich glaube halt nur, und da haben Sie recht, bei dem entscheidenden Punkt der Reform des Asylsystems oder sagen wir mal der Einführung eines wirklichen europäischen Asylsystems, da bewegt sich nichts. Und da sind wir wieder, wenn Sie so wollen, bei der Ausgangsfrage. Da zeigt sich halt, dass viele Staaten, ob sie nun ein Opt-out gewählt haben oder nicht, einfach sehr, sehr kritisch sind, der EU-Kompetenzen abzutreten, wenn es an diese Themen Migration, Asylbewerber, Asylverfahren geht.
Einige osteuropäische EU-Staaten wurden verklagt, weil sie sich geweigert haben, umverteilte Flüchtlinge aufzunehmen. Für andere EU-Staaten gelten sogenannte Opt-out-Möglichkeiten, die ihnen erlauben, bestimmte EU-Entscheidungen nicht mittragen zu müssen. Eben auch unter anderem migrationspolitische Fragen. Wie sehr diese Opt-outs gerade die EU spalten, darüber habe ich mit Peter Müller gesprochen, Erstkorrespondent für das Nachrichtenmagazin der Spiegel in Brüssel. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.